Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gründercast. Mit dabei ist heute der Sebastian.
Hallo.
Und das kommt einfach daher, dass der Klaus im Urlaub ist und vorher auch eine Corona-Episode hatte, was uns sehr leid tut. Also von daher schaut an dich, Klaus. Erhol dich gut, nutz deinen Urlaub wirklich gut, um dich zu erholen. Du wirst noch gebraucht hier so.
Genau, und schöne Grüße da, wo du gerade bist und natürlich auch die Folge dann hörst.
Ja, genau.
Schöne Grüße.
Ja. Ja, ist eine super coole Sache. Wir haben uns kurz geschlossen, Sebastian, was für ein Thema uns gerade brennt, was irgendwie wichtig ist. Und dann sind wir sehr schnell auf das Thema Transparenz gekommen. Du kommst von der Bundesratstagung, von den Baptisten, kann man vielleicht einfach mal dazu sagen. Das ist so einmal im Jahr, wo sich letztlich, aber das kannst du vielleicht einfach selber wiedergeben, was die Bundesratstagung ist. Genau, du warst dort.
Genau, ich war dort. Zum ersten Mal auch hybrid, was super funktioniert hat, was irgendwie auch richtig spannend war, das mal zu sehen. Und zwar schicken alle Gemeinden Delegierte, also Abgeordnete, zum Bundesrat. Und der Bundesrat ist das höchste Gremium praktisch der ganzen Kirchengemeinschaft. Und da werden dann verschiedene Themen diskutiert, Anträge verhandelt, über die Entwicklung der Kirche als Großes sozusagen geredet. Und ja, das findet einmal im Jahr statt, immer an Himmelfahrt, so 4-5 Tage besprechen wir, beraten wir und gucken, was gibt es so Neues in den einzelnen Ortsgemeinden. Und davon komme ich jetzt. Und das ist immer eine ganz, ganz spannende und intensive Zeit. Und da kam das Thema Transparenz und was damit alles zu tun hat, an verschiedenen Stellen eben auch schon vor. Und deswegen dachten wir uns, das ist doch ein super Thema auch für den Gründercast.
Auf jeden Fall. Transparenz ist, also kann man definitiv sagen, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für Gemeinden, denn es gibt leider im Moment gerade wieder sehr schwierige Schlagzeilen, die sich auch mit dem Thema Transparenz, aber dann halt eben mit Intransparenz zusammenbringen. Und da sind wir leider auch wieder im Baptistenbereich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die Southern Baptists in Amerika haben da gerade, Christianity Today hat in einem Artikel die Apokalypse für die Southern Baptists angekündigt, sozusagen. Das ist die Apokalypse. Und da geht es um eine Liste von Pastoren in Gemeinden der Southern Baptists. Und zwar, haltet euch fest, ich musste mich festhalten, 700 Pastoren, ich glaube, es sind nur Männer. Ich habe es jetzt nicht
durchgelesen. Ich glaube, ich habe auch nur Männer gesehen, tatsächlich.
Ja. Also von daher ist dann Pastoren der richtige Begriff, hier nicht zu gendern, die verschiedene Formen von Missbrauch, sexualisierter Gewalt häufig in ihren Gemeinden mit Schutzbefohlenen, mit Gemeindegliedern und meistens dann eben auch mit Frauen, also GliederInnen, ist, glaube ich, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal.
Glaube ich sogar.
Ja, genau. Und das ist eine Katastrophe, das ist furchtbar, das ist schlimm. Und der Umgang der Southern Baptists als Vereinigung, es gibt ja die Vereinigung der Southern Baptists in Amerika, geht, und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, weil der Report ist öffentlich, auch diese Liste ist öffentlich, aber wenn ich es richtig verstehe, will der Verband das Ganze nicht adressieren oder zumindest sehr, sehr zurückhaltend adressieren. So titelt hier eben Christianity Today an der Stelle mit Überschrift Southern Baptists refused to act on abuse despite secret list of pastors. Also da ist der Vorwurf, dass die Southern Baptists von diesen Vorgängen wussten, von diesen schrecklichen Dingen, die passiert sind, aber es abgelehnt haben, daraufhin in Aktion zu treten.
Und es ist schon so, dass Menschen da dann verurteilt wurden, teilweise zu Gefängnisstrafe, teilweise zu anderen Sachen. Aber was das große Problem ist, dass sozusagen die Rechtsstaatlichkeit da irgendwie eingegriffen hat, aber die Gemeinde davon wusste, die Leitung davon wusste, aber sie keine Schritte gemacht hat, präventiv oder das mal aufzurollen, woran liegt das, sind das strukturelle Probleme, die wir haben. Southern Baptists sind ja auch nicht mehr im BWA, also nicht mehr in der Baptist World Alliance, weil sie zum Beispiel auch gegen Frauenordination sind? Und sind das strukturelle Probleme? Und was müssen wir da aufarbeiten? Und diese Fragen stellen sie sich einfach nicht, sondern nehmen das so hin. Und wie ich es verstanden habe, sagen sie ein bisschen, naja, das passiert ja überall und bei uns eben auch. Aber wir wollen da jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um das aufzuarbeiten. Ja, und das geht natürlich gar nicht. Und das war so ironisch. Ich sitze da bei dieser Bundesratstagung. Plötzlich kam diese Nachricht wohl so viral und überall geteilt auf allen Handys und Social Media. Und dann liest man eben beim Diskutieren über, wie können wir Gemeinden sicherer machen, auch für Kinder und Jugendliche, von diesen Missbrauchsfällen. Und das war wirklich auch für uns alle bei der Ratstagung, weil sie ja trotzdem Baptisten irgendwie auch sind und muss man auch mal kurz sagen, auch die größte Baptistenbund in Nordamerika. Also es ist wirklich eine große, große Menge an Menschen. Und das dann so zu hören und sich zu denken, oh, das gibt's doch nicht. Also das kann nicht sein, dass sowas so, was sowas Schreckliches einfach so passiert und gefühlt man nichts dagegen tun kann oder die Gemeinde dagegen nichts tun will. Deswegen war ich froh, dass die deutschen Baptisten da schon präventiv dagegen was tun wollten.
Ja, und wie gesagt, also wir dürfen jetzt auf die Schulter ein bisschen klopfen, weil dieses Konzept sichere Gemeinde ja schon auch etwas länger in dem Baptistenbund unterwegs ist und auch in anderen Gemeindebünden und Kirchen natürlich eine immer größere Rolle spielt. Ich weiß es von meinem CVM-Kontexten, wo ich drin bin, oder auch von der evangelischen Kirche, dass da die Risiko- und Gefährdungssachen strenger geworden sind, dass die Schutzkonzepte besser ausgearbeitet und transparenter dargestellt werden müssen, um mögliche Gewalterfahrungen, sexualisierte Gewalt zu verhindern und vor allem eine größtmögliche Transparenz der handelnden Akteure herzustellen.
Ja.
Genau. Von daher gut, dass wir da unterwegs sind. Aber jetzt sind wir in einem Gründercast. Ja, also und wir können natürlich ein bisschen über Baptisten und so weiter sprechen. Also über das, was auf der Bundesratstagung war. Aber ja, also ich möchte das gerne mal sagen. Auch in Gründungssituationen und vielleicht gerade da gibt es durchaus schwierige Momente oder die Möglichkeit, dass auch da mit Macht, mit Stellung oder Sachen intransparent umgegangen wird. Also von daher finde ich das super und habe sofort gesagt, ja, das ist ein super Thema für einen Gründercast, weil es auch da vorkommen kann, dass die Gründerin der Gründer plötzlich intransparent handelt und man sich denkt, was passiert da eigentlich?
Ich glaube, ich sehe auch die große Chance, Gemeindegründung kam schon ganz oft vor in diesem Podcast, dieser Aspekt von, du hast ein weißes Papier und ein bisschen kannst du mit deinem Team überlegen, okay, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Welche Themen liegen uns auf dem Herzen? Es beginnt ja auch schon, in welchen Gebäuden sind wir? Was für einen Raum schaffen wir? Und dass da, glaube ich, eine ganz große Stärke drin ist für gründende Pastorinnen, sich von vornherein zu überlegen, wie wichtig ist uns das Thema und wie transparent wollen wir mit dem Thema Transparenz und Macht und Machtmissbrauch einfach umgehen, von vornherein. Und wollen wir direkt das mitnehmen in die ersten Meetings und darüber reden oder eben abwarten?
Ja, genau, also kann man nicht besser formulieren. Wie wollen wir von Anfang an mit diesem Thema umgehen? Wie wollen wir mit Kommunikation umgehen? Wer trifft Entscheidungen? Und ich sage ganz oft auch in Organisationen und Werken, die ich besuche oder wo ich mit Menschen spreche, wir müssen immer nur dem Geld folgen. Ja, also bei den Verbrechen ist es ja so, follow the money, das hilft immer ganz viel. Aber die Frage, wer hat welche Befugnisse, wie werden Entscheidungen getroffen und wie transparent gibt es Protokolle? Also das ist ja auch so ein Ding zum Nachvollziehen, wenn jemand einen Beschluss fasst. Das ist manchmal echt schwer. Also vor allem, wenn man mit 5, 6, 7 Leuten unterwegs ist und man denkt, ja, der andere weiß doch. Und das ist dann oftmals doch nicht, ja. Und wenn man irgendwas aufgeschrieben hat, ist es dann doch einfacher. Und ich möchte aber mal einen größeren Zusammenhang herstellen. Das klingt vielleicht jetzt gerade ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber alles hat ja eine Vorgeschichte, Ja, wissen wir spätestens seit Star Wars, Episode 1 bis 3, wie, every story has a beginning. Und der französische Soziologe Michel Foucault, aus dem 20. Jahrhundert, 1984 gestorben, hat sich sehr viel damit beschäftigt, was eigentlich Transparenz, Macht zusammen hat. Macht und Wissen hat er sehr stark auch verknüpft. Ja, Wissen ist Macht, haha, toller Satz. Aber der hat geschrieben über, und das fand ich sehr, sehr gut, ein Konzept, das er sehr verfolgt, heißt Gouvernementalität, also letztlich Herrschaft oder Leitungsstrukturen. Und dann, da habe ich ein Zitat gefunden, was ich irgendwie sehr, sehr passend finde. Der moderne westliche Staat ist das Ergebnis einer komplexen Verbindung von politischer und, jetzt kommt's, pastoraler Macht. Also er verwendet hier das Wort pastoral. Und zwar definiert er pastorale Macht als eine christlich-religiöse Konzeption, in deren Mittelpunkt die umfassende Führung des Einzelnen steht oder der Einzelnen steht. Die Pastoralmacht fasst das Verhältnis zwischen Führenden und Geführten nach der Idee eines Hirtenamtes, dessen Ziel in der Regierung der Seelen, der Anleitung und Führung der Individuen im Hinblick auf ein jenseitiges Heil besteht. Und ich sage ja, das ist ein großes Konzept, aber letztlich haben wir das in Gemeinden, Gemeindegründungen häufig. Dieses Ding, dass da einer ist, der auch eine Pastoralmacht ausübt. Ich finde das interessant, dass hier diese Staatsmacht, Foucault spricht da von der Polis, also von der von der Stadt, dass das hier fast schon auf eine Stufe gesetzt wird, weil eben hier ein besonderes Machtverhältnis besteht. Ja, da ist jemand, der hat pastoral auch Vermittlungsgewalt. Ja, Max Weber kennt ja auch diese Sachen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen zu. Aber dass das ein Sonderfall ist oder ein Fall ist von Herrschaftsstrukturen, den wir gar nicht unterschätzen dürfen. Genau.
Ja, und ich muss sagen, das spiegelt meine Erfahrung total wider. Ich bin jetzt im vorletzten Masterjahr oder im ersten Masterjahr, aber es geht nur 2 Jahre, und bin noch Theologiestudent, bin 27, also gar nicht so alt. Aber überall, wo ich hinkomme, ob es beim Friseur ist, ob es in meinem Familienkreis ist, ob es mit Freunden ja ist, die jetzt nicht Theologie studieren oder sowas, es kommt immer der Moment in vielen Gesprächen, wo es dann so heißt, ja, aber du als Theologiestudent, du musst doch dazu was sagen können. Und da merke ich, dass das schon auch meine Erfahrung ist, dass dieses, auch wenn die Welt säkularisiert wird anscheinend, dass trotzdem dieser Titel Pastor oder Theologie oder was auch immer, dass das dir so eine gewisse Autorität gibt, die man auch gar nicht so will. Also die bekommt man einfach qua Amt, in Anführungszeichen natürlich. Und das passt ja genau zu dem, was Foucault irgendwie sagt, dass da Macht zentralisiert ist, die man auch auf verschiedene Bereiche irgendwie übertragen kann. So, und ich habe eine Geschichte gehört, da war eine Person und die sollte ein Paket zurückschicken, das Paket kam aber bei diesem Paketlieferdienst nicht an. Und dann hat er dort angerufen und gesagt, ja, mein Paket kam nicht an. Und dann meinte eben dieser Shop, naja, aber jetzt müssen die das bezahlen, weil sie haben es ja gar nicht eingereicht, sie haben keinen Nachweis mehr. Und dann meinte die Person, nee, das stimmt nicht und sie können mir vertrauen, weil ich bin Pastor. Und die Geschichte geht so aus, dass dann diese Menschen von dem Shop gesagt haben, ja, okay, stimmt, ich glaube ihnen. Das zeigt so ein bisschen so dieses, sie können mir vertrauen, weil ich habe ein kirchliches Amt und ich muss es ja wissen. So. Mhm. Und das merke ich, dass das schon auch in der säkulären Welt noch vorherrschend irgendwie ist.
Auf jeden Fall. Also ich komme jetzt gerade vom Christoval und da waren auch. Und das merkt man, wie Jugendliche zum Beispiel mit Nonnen umgehen. Also da waren verschiedene Ordensschwestern auch. Und die kriegen auch einen Respekt. Die haben den Habit, also ihre Tracht, die sie eben anziehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein äußeres Signal. Die verschiedenen Kirchen haben ja eine solche Tracht, der Talar der evangelischen Kirche oder verschiedene Roben in der katholischen Tradition deuten ja darauf hin, dass es da Unterschiede gibt. Warum, glaube ich, das ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, egal wer so ein Amt ausführt oder vielleicht sogar das so zugesprochen bekommt, ja, also das wird ja auch manchmal, wie jetzt dieser Mensch von diesem Shop, ja, der spricht ja dem Pastor, der da anruft, etwas zu. Ja, nämlich, dass der Glaubwürdigkeit hat, dass der irgendwie, dass man dem mehr vertrauen kann als vielleicht anderen. Und da braucht es einfach eine erhöhte Sensibilität dafür, dass das Prozesse sind, die einfach ablaufen. Ja, ja. Das ist also in der Gemeindegründungssituation, aber auch vielleicht in der etablierten Gemeinde auch, oder auch in einem Replant, Menschen am Tisch sitzen, die dann, ja, um jetzt mal hier mit Animal Farm, wir sind alle gleich, aber es gibt einige, die sind gleicher. Ja, das ist dieser große Spruch an der Stelle. Und das ist ja definitiv ein Punkt. Dann braucht es, glaube ich, einen sensiblen Umgang mit diesem Thema und so ein Erkennen, ja, und auch ein Transparentmachen. Moment, das ist ja gerade ein Mechanismus, der hier abläuft. Ja, also wir sprechen jemanden auch eine Macht und eine Autorität zu, ja, aber der nimmt sie dann auch. Und diesen Mechanismus, da braucht es, glaube ich, ganz viel Transparenz, damit umzugehen.
Ja, und für mich ist die große Frage, und ich meine, Skandale in Kirchen gibt es seit Hunderten von Jahren. Ich habe das Gefühl, in den letzten 10 Jahren häufen die sich, sei es im nordamerikanischen Raum, sei es im europäischen Raum, katholische Kirche, evangelische Kirche, sexueller Missbrauch, finanzieller Steuerhinterziehung, was auch immer, die häufen sich oder zumindest die Aufdeckung solcher Skandale häuft sich. Und da ist ja die große Frage, woran liegt das? Haben wir schon ein bisschen besprochen. Und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das große Problem an Gemeindegründung ist, dass wir dazu neigen, in der Gemeinde eine sehr vertraute Atmosphäre zu schaffen. Und ich habe bei Michael Herbst gelesen, wir arbeiten und wir beten zusammen. Und das schafft eine hohe Intimität. Und das fand ich ganz prägnant, dieses, wir haben Kleingruppen zusammen, wir teilen unsere Gefühle miteinander, wir teilen Leben, diesen schönen Spruch, den man jetzt ganz oft hört, was relevant und wichtig und richtig gut ist, was aber natürlich auch einlädt, sich verletzlich zu machen und dann auch verletzt zu werden. Und das ein ganz große Chance ist, weil wir so viel Intimität zulassen, das aber auch ein ganz, ganz großes Problem zeitgleich irgendwie ist.
Und dass das bei uns real ist, das kann jeder auf Instagram nachlesen. Also da gibt es einen Kanal, der heißt Freikirchenausstieg. Und die Zeugnisse oder die Berichte, die da Menschen veröffentlichen und das in einer ganz, ganz großen Transparenz, muss man das sagen, die lassen mich regelmäßig erschaudern. Also das nehme ich nicht leicht und manchmal bin ich da wirklich sehr bewegt, emotional, wenn ich das lese. Weil da sind Opfer von Machtverhältnissen, von nicht nur sexualisierter Gewalt, sondern auch andere Formen von Gewalt und Macht, die regelmäßig beschreiben, dass ihr Leben ganz, ganz stark, ja, mancher nimmt das Wort zerstört oder ich wurde in meinem Wert vermindert. Das wäre jetzt noch vorsichtig ausgedrückt, aber dass Systeme oder Menschen aufgebaut wurden, die alles andere getan haben, außer eben ja Menschen aufzubauen oder liebevoll zu begegnen. Und kann jeder oder jeder, der einen Podcast hört, einfach mal auf Instagram nachlesen. Genau. Und da wird man sehr schnell einfach auch in Deutschland Dinge finden. Und international Rafi Zacharias ist zum Beispiel ein sehr, sehr prominentes Beispiel, der sein Amt, seine Stellung und auch das Vertrauen von Menschen in vielfacher Weise eben missbraucht hat und da nicht transparent war mit Dingen, die er getan hat, in sexualisierter Gewaltrichtung, aber auch in anderen Dingen.
Ja. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Und viele würden vielleicht, das war auch meine Meinung lange Zeit, würden vielleicht sagen, na ja, aber das gibt es woanders und das hört man woanders, das ganz prominent Bill Heibels, was ja die deutsche die deutschen Christen, weil er für sie ganz wichtig ist geworden ist in den letzten 20 Jahren. Naja, das ist bei ihm passiert, aber bei uns in der Gemeinde, wir sind so eine kleine Gemeinde, wir sind eine Gemeindegründung, wir kennen uns doch alle, sind alle Freunde, da passiert sowas vermutlich nicht. Dass das ganz oft so die Meinung oder die Art ist. Und deswegen die große Frage, okay, wie gehen wir damit um? Was können wir vielleicht präventiv machen? Björn, was würdest du sagen auf die Frage, was können wir präventiv machen, wenn jetzt Gemeindegründer zu dir kommen und fragen, haben den Podcast gehört und jetzt wollen sie wissen, wie sie da verantwortlich handeln können? Ja.
Ich bin immer ein großer Fan von dem Wort Meta, nicht von Facebook, also WhatsApp und Instagram, dem Konzern, sondern einfach die Ebene. Die Ebene, die über den anderen Ebenen drüber steht, weil man ist oftmals so im Betrieb drin. Ja, also auch in der Gemeindegründung, man muss Strukturen schaffen, ein Kontovollmacht, man braucht Körperschaft des öffentlichen Rechts oder manche nimmt Vereine und so weiter und so fort. Und ruckzuck ist man auf einer unteren Ebene. Das heißt, man ist im Geschäft sozusagen und die Metaebene ist die Frage, wie wollen wir das eigentlich machen? Also, was sind unsere Werte, an denen wir uns orientieren wollen? Und wenn da eben der Wert Transparenz vorkommt, dann auch immer die Frage, wie handeln wir danach? Also, wir haben jetzt in den Strukturen, in denen ich gerade bin, beschlossen, immer Beispiele zu machen, praktische Beispiele. Also wir wollen transparent sein und das heißt für uns, wir protokollieren immer mit. Mhm. Alle Entscheidungen sind nachvollziehbar. Oder wir wollen liebevoll miteinander umgehen und das bedeutet, dass wenn jemand zum Beispiel leidet, halten wir an. Ja, gibt ja auch in der Therapie Störungen, haben Vorrang. Also ich glaube, so ein Wertekompass, das ist ein sehr, sehr vernünftiges Tool auf der Metaebene, sich darüber zu unterhalten und dann aber auch die Praktiken dazu aufzuschreiben.
Genau. Ja, Stichwort Input-Output-Ziele. Also viele sagen ja, naja, unser Ergebnis-Output-Ziel ist sozusagen, wir wollen mehr Transparenz. Aber ich glaube, dass es gerade bei dem Thema, aber auch bei anderen Themen, bei Wertekompass, es sich lohnt zu sagen, nicht wir wollen mehr Transparenz, sondern zum Beispiel Störungen haben Vorrang. Wenn jemand ein Problem hat mit einem Thema, merkt, ach, im Nachklang, jetzt bin ich zu Hause und das Thema, das klingt noch nach, da war ich unzufrieden, wie wir diskutiert haben, da habe ich das Gefühl, die anderen Personen haben einen Wissensvorsprung, den sie mir aber gar nicht mitteilen, dann zu sagen, wir wollen dafür Raum schaffen, ganz bewusst.
Ja, also Praktiken aufschreiben. Ich bin ein großer Fan von Check-in und Check-out in Meetings, dass wir sagen, okay, wir haben so ein Check-in, und da gehört diese Frage eben mit rein. Was klingt in euch nach? Wie seid ihr hier? Ja. Oder vielleicht sogar, wir haben in einer Sitzung, weil eine Person, die anwesend war, sehr eine große Sensibilität gegenüber Stimmungen hat, aber dann oft nicht richtig sprachfähig wird. Also auch das kann ja sein. Also in Sitzungen gibt es, ich sage immer so, die 500 Kilo Menschen, die werfen diese 500 Kilo an den Tisch und alle, die weniger auf den Tisch bringen, also argumentativ oder durch Präsenz oder so, die sind dann häufig im Hintergrund. Und wir haben dann so ein Schild gemacht, Stopp. Weil diese Person hat dann manchmal Schwierigkeiten gegenüber diesen Persönlichkeiten, sich zu äußern. Und die hat dann ein Stoppschild bekommen und die durfte das heben. Und dann war das sogar manchmal so, dass die Person auch erstmal Emotionen durcharbeiten musste, also erstmal Stille war, bis sie dann eine Äußerung gemacht hat. Aber die Äußerungen waren dann häufig konstruktive Beiträge, auch manchmal sehr kritische Beiträge, die aber in der Sitzung wichtig waren. Und die hätte sie nicht an den Tisch bringen können, wenn sie auf ihre Sprache nur angewiesen gewesen wäre, dann hätte sie nämlich, dann wäre die Stille da gewesen. Aber durch das Stoppschild hatte sie eine Möglichkeit, sich einzubringen und Transparenz zu schaffen. Und das fand ich damals richtig gut. Oder ein anderes Tool, was man Ist okay, wenn wir, glaube ich, mal kurz zu drehen. Ist einfach eine grüne und eine rote Seite. Also eine Karte wie so ein Bierdeckel mit einer roten Seite und einer grünen Seite. Und wenn Leute merken, Moment, ich fühle mich gerade hier unwohl, ich habe gerade Stress mit dem Thema, dann drehen die einfach ihren Bierdeckel von grün auf rot um.
Cool, ja.
Genau, und Leute in der Sitzung oder in der Diskussion siehst du das ja manchmal nicht, wie es den Leuten geht. Aber wenn du plötzlich von 8 Leuten 3 Leute oder 4 Leute auf rot drehen, dann weißt du, halt, ich muss mich hier mit was beschäftigen. Ich kann jetzt nicht einfach meinen Monolog weiterführen, sondern ich habe eine Praxis und andere Leute bekommen eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe auf rot gedreht, weil ich finde, du bist jetzt aggressiv und ich wünschte mir ein anderes Vorgehen und eine andere Argumentation. Oder ich bin mit dem Punkt nicht einverstanden, wollte dich aber nicht unterbrechen. Ja, deswegen habe ich auf rot gedreht. Aber das ist ein anderes Miteinander, wenn man das in Strukturen, wenn man auch so einen Kompass und dann also so einen Wertekompass aufbaut, aber dazu auch Praktiken anbietet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut und wichtig, Machtkonstellation zu benennen, zu thematisieren, warum leitet gerade diese Person das Meeting? Und es gibt ja diese These von dem unsichtbaren Leiter, so von wegen, du steckst 5 Personen in die Küche an einen Tisch und sagst nichts und irgendeine Person wird dann sagen, so, was machen wir jetzt hier? Und das ist dann sozusagen der passive, der unsichtbare Leiter. Und dann geben Menschen dieser Person, meistens jedenfalls, auch die Autorität, dass sie das Gespräch leiten darf, Entscheidungen am Ende treffen darf. Und das finde ich auch ganz spannend, dass auch viele Coaches ja sagen, naja, Leitung kann man sich nicht machen, die verdienst du durch Vertrauen. Und das ist der Klassiker, du bist in dem Raum, verschiedene Entscheidungen gibt es und am Ende gucken die Menschen dich an und dann weißt du, okay, jetzt darf ich eine Entscheidung treffen, weil der Raum mir vertraut und wir können darüber reden und dann irgendwie zu einer Entscheidungsfindung kommen. Also einfach anzusprechen auch, okay, wer darf hier gerade was wie entscheiden und warum? Kommt das durch das Amt, durch den Beruf, durch die Expertise oder einfach, weil das unsere auserwählte Person ist sozusagen? wo wir den Leuten aber auch vertrauen. Das Thema hatten wir auch in dem Podcast Tradition und Innovation. Also Räume einfach zu schaffen, wo man mal ganz frei denken kann, wo man vielleicht auch mal überlegt, hey, weißt du was, dieses Meeting leiten jetzt mal andere Leute. Das muss nicht immer ich machen, in diesem Fall jetzt bei der Gemeinde als Pastor, Pastorin, sondern das kann auch mal wer anderes machen. Und wir schauen einfach mal, ob das nicht neue Perspektiven gibt, Transparenz schafft, Machtverhältnisse ein bisschen glättet vielleicht. Und das ist ja das Schöne, auch zu ganz neuen Blickwinkeln Innovation vielleicht führt.
Ja, und da kann ich auch wieder ein ganz praktisches Beispiel liefern von der Gemeinde Emotion. Zumindest habe ich es von denen gehört und fand das sehr, sehr schlüssig. Die machen nämlich das so, dass derjenige, der das Protokoll schreibt, der leitet das nächste Mal die Sitzung. Das ist also eine rotierende Leitung. Ja. Und ich fand es deswegen schlau, weil derjenige, der das Protokoll schreibt und vielleicht sogar nochmal das Protokoll überarbeitet, nach Aufgaben schaut oder nach Dingen, die eben weitergeführt werden müssen, natürlich auch in gewisser Weise der Experte für diese Sitzung ist. Er hat genau zugehört, er hat Dinge notiert und ist deswegen möglicherweise sogar in der besten Lage, die nächste Sitzung sehr gut vorzubereiten. Und dann natürlich auch wieder das Protokoll zu bestimmen. Und wenn das immer dieselben machen, ohne jetzt feste Posten jetzt in Misskredit bringen zu wollen. Aber das könnte man ja durchaus mal überlegen. Und Sitzungsleitung ist ja auch etwas, das kann man ja auch lernen. Das ist ja kein Atomphysik oder so.
Ja, total.
Sondern dann kann man einfach auch da drin besser werden. Ja, und sagen, okay, ich möchte das gerne auch weiterlernen. Ich möchte diese Fähigkeit, da die Verantwortung für den Output dieses Treffens, das möchte ich auch perfektionieren oder weiter nach vorne bringen. Und dann, und dann hat man auch nicht so eine Konzentration auf eine Person. Denn auch da, was haben wir denn das letzte Mal dazu gesagt? Oder da kommt man ja immer wieder dahin, dass man sagt, hatten wir da nicht schon mal irgendwie einen Beschluss zugefasst oder so?
Genau.
Und dann Genau, und dann ist das vielleicht gleichmäßiger verteilt unter den Leuten, die sie sagen, ah ja, da habe ich mal ein Protokoll geschrieben, das weiß ich noch ganz genau. Guck mal, und das haben wir da dazu beschlossen. Mhm. Und das ist ja ein wertvoller Beitrag und egalitär, also ja, gleichberechtigt an der Stelle. Ja. Da sind wir auch auf jeden Fall bei einer großen Frage, nämlich welche Rechenschaftsstrukturen braucht es denn eigentlich auch für Leitungen? Ja. Mhm. Also, ja, genau. Biblisch würde mir da sofort einfallen, da gab es schon auch jemand, der sich unbequem immer mal nach vorne gedrängt hat und auch Rechenschaft gefragt hat, nämlich die Person des Apostel Paulus. So wird er uns häufig dargestellt, der kritische mhm. Fragen hatte, der Praktiken von Gemeinden, ich habe heute Morgen erst im Korintherbrief was nachgelesen, wo dann auch steht, ja, also wie er da mit diesen Heiratssachen und Frau und von ihrem Vater und das ist eine Sache, die darf ich mal hier jetzt hinterfragen, also auch historisch, wie ihr da in der Praxis seid und da sogar ein Werturteil euch mit auf den Weg geben. Ja. Und das natürlich, das natürlich eine, soll ich sagen, ein wertvolles Ding, wo man sich überlegen muss als Gemeindeleitung, wo gibt es Referenzpunkte? Wer darf bei uns Wahrheit sprechen?
Genau, ich finde das auch biblisch total spannend, so diesen inneren Kreis, dass Jesus eigentlich auch Menschen hatte, die neben den 12 Jüngern, die ihm noch ein bisschen näher standen. Ich denke da so an Petrus oder Jakobus oder auch der Lieblingsjünger, die in irgendeiner Form näher zu ihm standen. Und ich finde das so spannend, wo dann diese eine Szene, wo dann Petrus zu Jesus geht und ihn mal so beiseite nimmt und sagt, das hast du doch nicht wirklich gesagt gerade Jesus, du sollst sterben, das kann doch gar nicht sein.
Das kann doch gar nicht sein.
Lachen und uns denken, ja, Petrus, du weißt nicht, was kommt, aber wo Petrus auch ganz mutig ist und der Meinung ist, er muss jetzt auch mal kritisch nachfragen und dann ja
auf
Jesus sehr deutlich auch sagt, Petrus, du fragst nach, aber so nicht auf diese Art und Weise.
Genau.
Aber da gibt es schon noch Personen, die noch näher so ein bisschen an Jesus irgendwie dran sind. Und die große Frage nach diesem inneren Kreis, also gibt es als Gemeindeleitung, als einzelne Person, gibt es da Menschen, die in mein Leben sprechen dürfen, die mal kritisch hinterfragen dürfen, die das Recht von mir haben, dass sie mich auch mal auf Dinge hinweisen, die sonst vielleicht keiner mich darauf hinweist. Mhm. Also gibt es solche Menschen. Das, glaube ich, gehört auf jeden Fall zu einer guten Rechenschaftsstruktur dazu.
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der erste Johannesbrief hat das mit der Beichte. Mhm. Wenn du ins erste Kapitel reinschaust, glaube die Verse 5 bis 8 oder so, hat da sowas Transparentes angelegt. Der hat gesagt, ey, wenn da, wenn ihr von der Verfehlung ereilt werdet, dann bekennt es doch einander. Ja.
Ja.
Und da finde ich was ganz Transparentes, auch in dieser Situation der ersten Christen, in der Situation dieser, wie sie uns hier beschrieben wird in diesen Berichten, dass da Transparenz ein hoher Wert war. Und dass man da auch sich Leute suchen kann. Klammer auf, eine interessante Praxis, und nicht lachen jetzt, aber ist manchmal, ich habe jetzt gerade meine rote Nase gar nicht hier, aber ist die Funktion des Hofnarren, eine Rolle im Raum zu machen, und ich habe irgendwann mal so 20 rote Nasen, die man sich so Clownsnasen, die man sich ja auftuben kann. Und wenn man in dieser Position des Hofnarren, der durfte nämlich historisch gesehen die Wahrheit sagen im Angesicht des Königs und musste nicht so, also war dann geschützt, der durfte nicht umgebracht werden. Das war wohl üblich an Königshöfen, dass Leute, die zu frech waren, hingerichtet wurden. Aber der Hofnarr eben nicht. Und wenn man eine Rolle hat, die Wahrheit sprechen kann, ich glaube, das hilft sehr, sehr viel zu reflektieren. Das ist unbequem. Also diese Funktion Hofnarr klingt auch so ein bisschen blöd. Der englische Begriff Jester ist da vielleicht zielführender. Jemand, der die Wahrheit sagen kann, ohne dafür hingerichtet zu werden, da muss man sich vorher halt auch entsprechend vereinbaren. Und dann kann man in dem System selber einen Reflexionspunkt schaffen, der Wahrheit sagen kann. Oder halt eben, wenn man jetzt innerhalb von einer Verbandsstruktur ist, wie zum Beispiel beim Baptistenbund, gibt es ja auch Referenten, die eben für bestimmte Bezirke zuständig sind. Christopher Rinke zum Beispiel kommt mir hier, weil er nicht weit weg wohnt. Mhm. Und auch die dazu zu holen und mit die Frage zu machen, sich zu öffnen und zu sagen, wir stehen jetzt in dem Prozess. Kannst du uns da weiterhelfen oder kannst du uns ein Feedback von außen geben? Und das wird ja vielfältig auch gemacht. Also ich glaube, genau. Das beugt schon ganz viel Missbrauchsdingen vor und schafft eine höhere Transparenz auch gegenüber Dritten. Und man sagt, ja, wir sind doch im Gespräch darüber und da gibt es jemand, der quasi uns von außen her spiegelt und uns bei bestimmten Prozessen hinterfragen darf.
Ja, ich glaube, da hast du zwei wirklich wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist kommunizieren, also als Gemeindeleitung, was auch immer dann dafür Gemeindeversammlungen oder Newsletter oder wie auch immer man kommuniziert als Gemeindeleitung mit seiner Gemeinde, kommunizieren und auch einfach mal so Sätze schreiben wie, uns beschäftigen gerade die und die Themen, aber wir sind da noch nicht sprachfähig, wir müssen uns noch mehr darüber diskutieren. Also einfach so ein bisschen auch zu öffnen, und zu sagen, hey, wir sind da auf dem Weg, das beschäftigt uns und wir sind, und das ist das Gegenteil von Transparenz, wir halten nichts geheim. Es gibt kein ihr und wir, sondern wir alle sind in der Gemeinde und wir sind von euch gewählt worden, um Sachen voranzutreiben und das wollen wir auch und damit wollen wir auch gut umgehen. Als Beispiel, ich finde das total schön, das Präsidium des Bundes, also das BEFG, hat ich weiß gar nicht, wie oft, ich glaube ein- oder zweimal im Jahr, eine offene Präsidiumssitzung. Und da darf jede Person, die einer Baptistengemeinde angehörig ist, darf dabei sein und darf Fragen stellen, darf zuhören, wie sie reden. Und das ist so ein bisschen, wir machen jetzt ja viel Hybrid. Stell dir vor, du machst ein Meeting und du streamst das Meeting. So, und die ganze Gemeinde kann zugucken sozusagen, wie ihr redet, über was ihr redet. Und das fand ich eine tolle Methode, um zu sagen, es ist ganz offen. Wir haben hier nichts Geheimes. Natürlich gibt es manche Themen, die nicht breit getreten werden sollen, um Personen zu schützen. Aber ansonsten so das Daily Business und auch diese Kultur zu schaffen. Wir sind offen, ihr dürft bei uns reingucken, die Tür ist nicht verschlossen.
Du, ich mag da gern drauf eingehen, weil natürlich gibt es auch Punkte, die sensibel sind.
Ja.
Aber genau das kann man ja auch sagen. Man kann sagen, hier, wir sind gerade in einem Prozess drin, der sensibel ist, wo Personen betroffen sind, die vielleicht geschützt werden müssen, ja, oder wo wir einen Sorgfaltsauftrag haben. Aber wir können zumindest so transparent sein, also das, wir reden ja auch von Grenzen von Transparenz jetzt, wir können so transparent sein zu sagen, ja, da gibt es einen schwierigen Prozess, und wir haben vielleicht sogar diesen Menschen von außen, der diesen Prozess begleitet. Wir versuchen, in dem Rahmen, den wir können, einen transparenten Prozess zu machen und die Person oder eine beteiligte Person zu schützen. Ja. Da rede ich jetzt nicht von rechtsstaatlichen Verfolgungssituationen wie jetzt bei den Baptisten, sondern vielleicht tatsächlich von einem Arbeitnehmer. Ja, das kann ja auch manchmal sein, dass es da Stress gibt zwischen der Gemeinde oder als Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin an der Stelle. Und das finde ich schützenswert, wenn nämlich da, ja, ich sage immer, transparent kann man nur für sich selber sein, ja. Für andere kann man jetzt nicht transparent sein, jedenfalls nicht gegen ihre Einwilligung. Aber man kann sagen, da ist ein Prozess, da gibt es Dinge zu klären und wir haben aber hier diese Hilfe oder diese Reflexion von außen. Und wenn ihr im Zweifel seid, also wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wollen wir gerne in dem Rahmen, der uns möglich ist, darüber transparent berichten. Aber wir brauchen jetzt auch Vertrauen.
Genau.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Transparenz nicht zu sagen, wir können nichts darüber sagen, ja, das wird vielleicht Misstrauen machen, aber eine Transparenzstruktur zu sagen, auch schwierige Prozesse, auch wenn wir jetzt nicht sagen, den genauen Inhalt wiedergeben können, das schafft Vertrauen, zu sagen, ja, und da ist es, glaube ich, auch als Leitung und als Menschen, die in irgendeiner Form mit der Leitung betraut sind, zu sagen, ihr dürft uns jetzt hier vertrauen und wir lösen dieses Vertrauen ein, indem wir euch nach Abschluss dieses Prozesses eben, soweit es uns möglich ist, berichten. Und das finde ich also total stark. Überhaupt Transparenz hat einen großen, einigenden Charakter. Ja, weil, also sehe ich selber, wenn ich verstehe, was passiert, wenn ich merke, da sind Leute bemüht, gut und transparent zu kommunizieren, dann bekommen die von mir, also rein als Björn, einen großen Vorschuss an Vertrauen. Ja, ja. Ich kann mich ja darauf verlassen.
Ja, Transparenz ist so der Nährboden für Vertrauen. Das glaube ich, ist wirklich so. Ja.
Ja.
Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte.
Sehr
wir
gut.
Machen ja heute viel Werbung für die deutschen Baptisten jedenfalls. Und falls ihr einer Baptistengemeinde angehört in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder Gründungsprojekt seid, wir haben für all diese Themen super Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Wir haben verschiedene Dienstbereiche, die ihr anrufen könnt, wenn es um Consulting, wenn es um Beratung, wenn es um Probleme, wenn es um Konfliktführung geht. Die könnt ihr anrufen, die kommen zu euch in die Gemeinde, die machen mit euch Konfliktgespräche, die lösen die. Wenn ihr mitbekommt, auch eure Gemeinde hat noch nichts zur sicheren Gemeinde, das Thema war noch gar nicht auf dem Tisch, ruft beim GJW an, gibt es auch eine Homepage für. Die schicken euch Material, die kommen auch, die machen Seminare mit euch. Und das Letzte, worauf ich auch nochmal hinweisen will, was unser Bund auch seit einigen Jahren schon hat und was super ist, ihr könnt auch Beschwerde einreichen. Und es gibt ein Komitee, ein Sorgentelefon, wo ihr anrufen könnt, wenn ihr Opfer seid oder davon wisst, von Missbrauchsfällen. Und es ist ein Rat, der ist ganz unabhängig von der Kirche. Da könnt ihr anrufen. Und die beraten euch, die helfen euch weiter und die führen dann auch die entsprechenden Prozesse ein, um das auch zu verfolgen. Und da werdet ihr gehört und ernst genommen.
Super. Also genau das sind doch die wichtigen Informationen, die ja auch da sind. Und ich schiebe nochmal nach, auch wenn man jetzt tatsächlich in der Gemeindegründungssituation steckt und man denkt sich, ach, müssen wir das jetzt auch noch? Und wir sind doch sowieso nur 8 oder 10 im Gründungsteam und es läuft doch alles ganz gut. Man hat ja viel vor als Gemeindegründung. Man möchte möglichst wachsen, man möchte möglichst auch eine gesunde Gemeindestruktur legen. Und mir hat mal dieses Bild geholfen, dass man, wenn man eine Rakete ins All schießt oder Richtung Mond schießen möchte, ja, dass eine kleine Abweichung am Boden einfach einen großen Korrekturaufwand hinterher braucht. Nicht, dass die Rakete da nicht ankommt, aber wenn die gut ausgerichtet ist, wenn die quasi beim Start schon die richtige Richtung hat, dann ist nachher, dann braucht man nachher auch nicht so viel Treibstoff und Energie, um diese Ausrichtung wieder zu korrigieren. Korrekturen gibt es immer, also das ist jetzt unbenommen davon, auch eine Rakete kann nicht, ja, man kann da nicht auf 100.000.000. Grade das ausrichten, damit es auf jeden Fall dann passt. Aber die Grundausrichtung sollte stimmen, weil wenn die in die andere Richtung läuft, dann brauchst du echt super viel Energie, um den Karren rumzureißen. Und das habe ich leider auf der anderen Seite schon erlebt. Wenn da eine Grundausrichtung, wenn die Metaebene nicht drin war, wenn man nicht transparent war, dann gibt es oftmals auch Schiffbruch. Und dann gibt es Konflikte und Entzweiungen und so weiter und so fort. Und Projekte scheitern an diesen Dingen. Deswegen ist es ein dringender Rat, auch mit den Instrumenten, die du gerade vorgestellt hast, auch mit Begleitung, wie zum Beispiel von Klaus, den wir wieder in den Urlaub grüßen, die Grundausrichtung gut zu machen, sauber zu machen. Und dann wird manches vielleicht hinterher leichter fallen, wenn es eben in Richtung geht, hey, wir wachsen, wir werden größer und es kommen mehr Leute dazu. Und auch da wieder ist die Frage dann, wie werden die dann transparent mit eingebunden? Wenn die Strukturen transparent schon da sind, geht es leicht. Wenn man dann quasi auch im Flug Kurskorrekturen machen muss, dann fällt manches vielleicht einfach schwerer.
Genau. Ja. Wir haben ja letzte Woche über das Basisbuch Gemeindegründung und jetzt in Folge gesprochen. Ja. Und da gibt es verschiedene Checklisten. Und da ist auch eine Checkliste zum Thema diverses Team. Also wenn wir ein Gründungsteam haben mit verschiedenen Ethnien und Geschlechtern, auch sich die Frage zu stellen am Anfang, wo kommen wir eigentlich her? Aus welcher Kultur kommen wir? Und welche Rolle spielt das in Machtstrukturen und Leitungsstrukturen? Wir Deutschen sind ja oder versuchen da ja sehr korrekt zu sein. Und wenn jemand einen Titel hat, dann hat er diesen Titel auch. Und dann kommt mit diesem Titel auch Autorität. Und ich habe das schon oft erlebt, auch in meiner Gemeinde, dass aber andere Menschen aus anderen Kulturen da andere Meinungen zu haben und sich denen irgendwie bewusst zu machen, dass es ein großes, großes Gut ist und dass diese Unterschiedlichkeit und die verschiedene Meinung zu Macht und Machtverhältnissen auch ganz viel Positives haben kann. Also wieder das Thema Kommunizieren und Gespräch, bewusst machen, Sensibilisierung.
Da habe ich noch eine praktische Übung, die habe ich gar nicht vorbereitet, aber genau. Mir hat es einmal sehr geholfen, dass uns eine Moderatorin angeleitet hat. Und zwar hatte sie zwei Raumecken und da hat sie so eine Linie entlang, glaube ich, geklebt oder ein Seil gelegt und hat gesagt, die eine Raumecke ist für die Leute, die Konflikte, ich sage jetzt mal, sehr extrovertiert angehen. Also die das verbal benennen können, die dann darüber sprechen. Und die andere Ecke ist für die Leute, die in Konfliktsituationen eher leise werden, eher das nicht gut äußern können oder dann passive Bewältigungsstrategien verwenden und die man eigentlich nicht so hört. Und es war dann super, das Gremium aufgereiht zu sehen. Halt zu sehen, da gibt es tatsächlich ein paar Leute, die sind sehr extrovertiert, sehr stark in der verbalen Äußerung. Und es gibt aber auch viele Leute, die sind, ich will jetzt nicht sagen konfliktscheu, aber die haben eine andere Art und Weise, zum Beispiel Konflikte oder Intransparenzen anzusprechen. Und dann hat man sich plötzlich da eingereiht und dann gesehen und dann okay, und dann konnte man das auch verbalisieren, zu sagen, ja, und wie werdet ihr, die ihr normalerweise stumm werdet oder die ihr das vielleicht versucht in eurem Innern mit euch zu klären, welche Mechanismen werden wir auch als Starke einführen, damit ihr Gehör findet und welche Wege werdet ihr ergreifen, die ihr jetzt in dieser anderen Raumecke steht, um euch hörbar zu machen, denn eure Stimme ist ja wichtig in dem ganzen Prozess. Ja. Kleine Übungen, haben wir eine halbe Stunde drüber geredet und nachher war unsere Konfliktkultur mit der Gruppe im Raum eine andere, weil wir ja noch erinnert haben, Mensch, das war eine Person, die eher eine leise Art und Weise hat. Wie können wir auf diese leise Stimme hören? Und natürlich, wie können wir vielleicht eine laute Stimme auf der anderen Seite ein bisschen begrenzen, damit der Raum entsteht? Ja. Genau, also einfach nochmal zur Übung.
Ja. Richtig gut.
Ja,
ich glaube, wir können ja mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja. Ich würde sagen, so die drei großen Punkte zum Thema Transparenz ist jedenfalls das erste, Transparenz vermeidet Misstrauen.
Ja.
Und dann das zweite natürlich, Transparenz baut Vertrauen und Vertrauen so als Key-Eigenschaft für gute Leitung. Und das dritte, Transparenz, schwieriges Wort. Transparenz vereint emotional. Transparenz vermeidet Misstrauen, baut Vertrauen und es vereint emotional und führt dann zu einer besseren Leiterschaft.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Und es gibt gute Bücher und gute Ressourcen dazu. Uns haben in der Vorbereitung neben Michel Foucault auch noch andere Bücher so bewegt. Da hast du vor allem eins gehabt.
Genau, also ein Buch, was mich persönlich angesprochen hat, weil ich Willow Creek Fan bin, seitdem ich Teenager bin. Und zwar ist es veröffentlicht von Michael Herbst und ich glaube Thomas Harry wird er ausgesprochen.
Richtig, ja, genau.
Er kommt aus der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und die haben im letzten Jahr, ich glaube November 2021, ein Buch rausgebracht mit dem bisschen reißerischen Titel Von der dunklen Seite der Macht. Und da schreiben verschiedene Autoren und Autorinnen, ökumenisch, also evangelisch, freikirchlich und katholisch, also alle aus diesem Willow Creek Umfeld, die Namen werden euch dann vielleicht bekannt vorkommen, und da schreiben sie verschiedene Artikel zu Machtmissbrauch, aber auch, wie sie als Team Wege und Möglichkeiten finden, dem vorzubeugen. Das lässt sich super lesen, ist eine tolle Lektüre, wenn man sagt, ach, ich kaufe mir vielleicht ein oder zwei Bücher im Jahr, die so ein bisschen theologischer sind, kauft euch dieses Buch. Ist ein super Thema, super schön zu lesen, auch abends vorm Schlafen gehen. Tolles Buch. Und es gibt einem wirklich Einblicke in die tragische Welt von Machtmissbrauch in Gemeinde.
Ja.
Aber es gibt auch Lösungen. Und das finde ich total schön, dass am Ende auch positiv endet und einem was mitgibt. Das würde ich auf jeden Fall da nennen.
Genau, und diese hoffnungsvolle Note möchte ich auch nochmal aufnehmen. wir haben schwierige Zeiten gehabt. Ja, und ich nehme das jedem ab oder jeder ab, die schwierige Erfahrungen gemacht hat mit Intransparenz, mit Dingen. Aber ich glaube, es ist noch nie so Thema gewesen wie zurzeit. Durch Bücher, durch Veröffentlichungen, durch Instagram-Beiträge und so weiter und so fort. Mhm. Und von daher haben wir heute viel mehr Möglichkeiten einzugreifen, Dinge zu vielleicht entlarven, Intransparenzen aufzudecken und wirklich in ein gutes Miteinander zu kommen. Also ich habe da Hoffnung, dass sich in unseren Gemeinden etwas tut. Genau.
Super. Und ich würde gerne zum Abschluss so Call to Action zwei Fragen mitgeben, wenn ich jetzt schon mal hier reden darf. Und zwar, die eine Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wie transparent bist du mit deinem Team? Skala von 1 bis 10, wie transparent bist du mit deinem Team? Und die zweite Frage ist, welche Fragen hat dein Team, die du ihnen vielleicht nicht beantwortest oder sie sich nicht trauen zu stellen?
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.